Wie geht man mit Nervosität und Druck vor dem Rennen um? Ich glaube, es gibt keinen Besseren, der uns das beschreiben kann, wie unser heutiger Gesprächspartner, Österreichs erfolgreichster Biathlet, der Dominik Landerdinger. Ein hochinteressantes Gespräch, bei dem wir über vieles sprechen, von seiner aktiven Karriere bis jetzt. Was macht er nach seiner Karriere? Wie hat er immer trainiert? Was hat er vielleicht für persönliche Kompromisse eingehen müssen aus seiner Zeit im Hochleistungssport? Und warum er so überrascht war von der Härte des Ötztalers? Ein sehr interessantes Gespräch, viel Spaß.
Das Gefühl nachher, wenn du voll ausgepowert hast und du hast was gewonnen und du hast, deinen Gegner geschlagen, du warst der was schneller war beim Zielsprint oder egal um was das geht, das ist dann schon ein grenzgeniales Gefühl.
Ride Hard and Dream On, der Podcast des Ötztaler Radmarathon. Leider hat in den ersten 3 Minuten des Podcasts mein Mikrofon nicht so funktioniert, wie ich das gern gehabt hätte. Deswegen gibt es das Intro von Dominik jetzt kurz auf diese Art und Weise. Wie schon angekündigt, unser Gast ist der Dominik Landerdinger, ist wahrscheinlich sehr vielen von euch ein Begriff. Österreichs erfolgreichster Biathlet, hat eine unglaubliche Karriere hinter sich, die ich als Kind vor allem vom TV sehr stark verfolgt habe. Ich habe mir das aufgeschrieben, unglaublich, er hat 4 Medaillen bei Olympia geholt, er hat 5 WM-Medaillen, darunter einmal ist er Weltmeister geworden und er hat 37 Podiumsplatzierungen im Weltcup. Also wirklich eine unfassbare Karriere, die im Biathlon in Österreich seinesgleichen sucht. Und 2020 hat er dann sein Karriereende bekannt gegeben und dann ist er 2021 direkt in Ötztaler mitgefahren und zwar in einer Zeit von 9 Stunden, 1 Minute. Er hat mir im Vorgespräch erzählt, er hätte gern einen Achter vor der Zeit gehabt. Das ist sich leider um eine Minute nicht ganz ausgegangen. Ja, und darum versucht das heuer jetzt nochmal. Es ist ein sehr interessantes Gespräch und ich würde gleich sagen, wir starten gleich rein mit einem sehr interessanten Thema. Ich habe mir da aufgeschrieben, dass man gewinnt im Radsport und auch im Biathlon. Geht es eigentlich darum, wer kann sich mehr quälen? Mhm. Und ich finde den Gedanke unfassbar interessant, weil das ist ja nicht ein normaler menschlicher Gedanke. Ich quäle mich so viel, nur dass ich gewinne. Ja. Und dieses Gewinnen ist ja einfach ein Ziel, das ich mir selbst persönlich gesteckt habe. Und dann will ich das so fest erreichen, dass ich meinen Körper und mich selber so brutal quäle, um das zu erreichen. Mhm. Ich glaube, du stimmst mir da 100% zu, Wer sich mehr quält, gewinnt.
Wenn die Voraussetzungen bei beide gleich sind, also die körperlichen, und die physiologischen Voraussetzungen bei beide gleich sind, gewinnt der was am Ende des Tages sich mehr verausgaben kann. Ja.
Wie hast du das dann in deinem Kopf geregelt? Also war das für dich einfach dieser unbändige Wille, ich will das unbedingt machen und ich will es unbedingt gewinnen? Oder?
Naja, es war eigentlich so, vom Kopf her war es einfach der Wille, den Gegner zu schlagen und besser zu sein. Und das ist was zum Beispiel, was mir voll getaugt hat bei den Massenstartrennen, wo der Fight Mann gegen Mann war. Da halt einfach nachher den Gegner zu bezwingen und vor ihm zu sein. Und das ist nachher was, du musst dich da, also ich habe mich da gut fokussieren können und du musst halt dann schauen, dass die Luftnot, was kriegst, das Haxen brennen, die Schmerzen, was halt kommen, wenn du komplett am Limit bist. Da musst du halt nachher nochmal versuchen, in das reinzugehen und nicht nachlassen. Mhm. Nur mal steigern ist eh schwierig, aber in dem Bereich einfach fokussiert bleiben und dann voll draufhalten.
Fehlt dir das Gefühl jetzt?
Das Gefühl, das ist sicher was, das Gefühl ist im Endeffekt, wenn du das halt gerade hast, richtig grauslich, weil es halt einfach, wenn du komplett am Anschlag bist, ist es halt keine Gaudi mehr. Ich meine, das ist also ein zweischneidiges Schwert, würde ich jetzt sagen. Aber nachher, das Gefühl nachher, wenn du voll ausgepowert hast und du hast was gewonnen und du hast, deinen Gegner geschlagen, du warst der was schneller war beim Zielsprint oder egal um was das geht, das ist dann schon ein grenzgeniales Gefühl. Und das habe ich jetzt gerade, wie man gehabt, beim Traunsee-Lauf, da bin ich einen 12-Kilometer-Lauf mitgelaufen. Mhm. War wirklich nicht gut beieinander, aber es war so, ich bin halt mein Tempo gelaufen und vor mir ist immer einer gewesen, da bin ich am Anfang abgerissen. Und kurz vor dem Ziel habe ich den wieder gesehen. Gell. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt kann ich mich da noch hinschleichen, gell? Und habe halt versucht, Seitenstechen und alles schon gehabt, aber dann versucht, okay, aufrichten, das musst du jetzt ignorieren, den Schmerz, und bin halt dann weitergelaufen, und das Tempo noch erhöht und 200 Meter vom Ziel habe ich gehabt und dann habe ich noch niedergesprintet. Das war halt, das sind so Kleinigkeiten, wo ich mich, was mir jetzt noch über noch viel dran. Ist jetzt nicht mehr eine Weltspitze, ist jetzt nicht mehr, es geht nicht mehr um die Goldmedaille, eigentlich geht es um die Banane, aber es ist geil, es ist einfach geil, muss man so sagen.
Ja, dir taugt das Gefühl, die selber da so weit pushen, dass du das schaffst?
Im sportlichen Sinn Zweiter werden, das ist, hat man nie gedacht, ist auch egal, ob es jetzt ein Teamkollege von dir ist oder internationaler Sportler, ausländischer Sportler, spielt keine Rolle. Ich wollte da eigentlich immer der Erste sein und der Beste sein. Ja. Und das ist eigentlich das, der Fight da, sage ich einmal, Mann gegen Mann im Ausdauersport, bei mir war es halt Biathlon und im Langlaufbereich, das ist das, was mir alle gedacht hat. Ja. Gerade der Kampf Mann gegen Mann, das ja, kann man so sagen.
Ja, ich meine, das beste Beispiel 2017 Hochfilzen, ich glaube, das braucht man nicht weiter erklären. Habe ich mir gestern am Lang geschaut, einfach gewaltig, wie du da aufgelaufen bist. Aber das ist genau dieser Fall, oder? Das war, du warst da wahrscheinlich in dem Tunnel, wo es nur das gegeben hat, diesen Mann jetzt besiegen, darauf.
Genau.
Da war es einfach kompletter Tunnel.
Also, ich wusste, wir sind jetzt entweder bin ich vorne, dann machen wir Medaille oder wir werden Vierter. Und ich habe den Abschnitt schon im Kopf gehabt, da will ich attackieren. Da wär's natürlich extrem nervös, bin ich auch geworden. Also, es kommt da unfassbar viel Adrenalin natürlich auch im Spiel, was da daherkommt. Und dann habe ich halt gesagt, ja, zack, den da unten attackiere ich gleich und halt drauf und schaue dann immer zurück. Und das ist mir aufgegangen und im Nachhinein natürlich eine geniale Geschichte gewesen.
Ja. Komplett genial. Was kann man sich von dem, was wir jetzt gerade gesprochen haben, vielleicht auch für das normale Leben mitnehmen?
Ja, ich glaube, das ist eben auch im sportlichen Sinn gesehen, ist natürlich der Konkurrent der, an dem, was du messt, nicht du willst Erster werden. Das ist im Bester zu sein, ist natürlich im Leben auch so ein Thema. Ich würde es einfach so beschreiben, ehrgeizig sein. Ehrgeizig sein, das nehme ich immer mit vom sportlichen Sinn her. Das bin ich auch so, ich sage jetzt einmal, ich konnte jetzt nicht ewig lang auf Urlaub sein, 3, 4, 5 Wochen, wo ich halt so gar nichts tue, das geht bei mir nicht. Ich will auch immer was machen und ich arbeite auch extrem gern, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt auch im sportlichen Bereich hat sich da in meiner Arbeit ein großer Ehrgeiz auch entwickelt. Ehrgeizig sein und ganz wichtig, nie aufgeben. Das sind die zwei Sachen, was der Sportler, was ich mir vom Sport mitnehme, weil es ist zwar immer das Ziel gewesen, Erster zu sein und Bester zu sein, aber ich habe mehr verloren, als was ich gewonnen habe. Das muss ich jetzt auch dazu sagen. Ich habe oft Niederlagen gehabt und Rückschläge gehabt und die musst du wegstecken. Dafür ist nachher irgendwann der Erfolg umso süßer, wenn man wieder zusammenbringt. Und die zwei Sachen, Ehrgeiz und Durchhaltevermögen, niemals aufgeben, glaube ich, das kann sich jeder für den Alltag mitnehmen. Weil das ist ja auch das, was wir waren zwar im Rennen immer Konkurrenten und haben uns da gegenseitig gemessen, wer der Bessere ist. Aber war das Rennen vorbei, waren wir Kollegen und haben auch zwischenmenschlich eine wunderschöne Zeit gehabt. Ja.
Und mittlerweile kannst du dich auch zufrieden geben damit, wenn in Öztaler nur auf Durchfahren fährst?
Ja, mittlerweile natürlich bin ich jetzt auch nicht der gesegnete ich bin schon, glaube ich, kein schlechter Radlfahrer, aber ich bin halt natürlich auch mit meinen 80 Kilo gefahren, ist ein bisschen zu schwer, gell? Für die Sachen halt. Und von dem her ist das jetzt, ich sage mal so, die Ziele ändern sich natürlich. Und da ist zum Beispiel jetzt bei mir, bei Möztaler, einfach das Ziel durchzukommen, gut durchzukommen, keinen massiven Einbruch zu haben. Und die Zeit und die Platzierung steht da jetzt komplett im Hintergrund eigentlich.
Du bist natürlich als sehr erfolgreicher Biathlet. Da muss man bestimmte Voraussetzungen haben. Also das Talent spielt, glaube ich, eine wichtige Rolle, dass du einfach ja vorne dabei bist. Ich meine, das trifft jetzt bei dir in dem Fall natürlich zu.
Ich sage, Talent ist wichtig, ja. für den Spitzensport. Für einen absoluten Spitzensport ist Talent sehr, sehr wichtig, aber nur wichtiger ist harte Arbeit. Es gibt viele Talente, oder ich habe auch viele Talente gesehen, richtig talentierte Leute, die was halt einfach nicht so hart gearbeitet haben und nie dahin gekommen sind wie Leute mit weniger Talent, aber die was auch harte Arbeit gemacht haben und brutal hart trainiert haben. Also man braucht natürlich, dass man irgendwann in der Weltspitze ganz oben sein kann und Weltmeister werden kann, braucht man im Ausdauersport ein großes Talent. Das ist ja so wie in anderen Sportarten, Fußball zum Beispiel, Ballgefühl, Schnelligkeit, Geschicklichkeit. Das sind einfach so Sachen, da wo halt irgendwann einmal das Talent einfach richtig zum Tragen kommt. Wenn ich den Ötztaler hernehme und Amateursportler hernehme, da muss man sagen, das kann ja jeder schaffen, wenn er hart genug trainiert. Konsequent trainiert, aber auch gut strukturiert trainiert und richtig trainiert. Ich sehe oft, ich mache natürlich auch Leistungsdiagnostik mit sehr vielen Radlfahrern im Amateur-Hobby-Bereich. Und du siehst immer wieder, die meisten sind einfach zu schnell unterwegs. Fahren natürlich mit den Freunden aus, geben Vollgas. Und da passen einfach die Grundlagenwerte nicht. Und wenn man denen noch das erklärt und einer noch einen Trainingsplan abschneidet, sage ich mal, für so eine Events, für so lange Rennen wie Ötztaler, dann machen die gleich einmal in den ersten 2-3 Monaten einen Riesensprung und kommen da in eine Leistungsfähigkeit rein, was vorher einfach nicht gemerkt haben. Und das ist eigentlich, das, ich glaube, da scheitert keiner am Talent, wenn man jetzt sagt, man will so ein Rennen einmal bestreiten, man will da mitmachen. Was anderes ist natürlich, wenn man die Tour de France gewinnen will, da braucht man natürlich, da muss der Jahrhunderttalent sein, weil sonst wirst du das nicht schaffen. Ja.
Was sprechen wir da, also falls du das natürlich sagen willst, was sprechen wir da in die Top-Biathlon-Spitzen für Werte bei VO2 Max und so? Wo gehen wir da ungefähr um?
Im Langlaufbereich ist es so, wenn es jetzt, glaube die Langläufer sind, also generell den Langlauf-Biathlon-Bereich hernimmst, haben für die VO2 Max Werte bei den Tests teilweise international gesehen, für die ganzen Sportarten, teilweise sind bei den höchsten Sportarten eigentlich dabei. VO2-Max-Werte 88, 87, je nachdem, hat auch schon Leute gegeben mit 90, wo da dann die Reise hingegangen ist. Ich sage, VO2-Max ist jetzt nicht unbedingt immer alles. Du musst sagt natürlich viel aus über dein Talent, ist schon klar, aber du musst das natürlich auch nachher umsetzen, die ganze Sache. Und von dem her darf man es jetzt nicht nur auf den Wert versteifen, sondern muss dann eine Kombination aus Laktatkurven und die ganzen anderen Sachen natürlich auch mit einfließen lassen. Aber die höchsten Biathleten, ich würde jetzt einmal sagen, so zwischen 80 und was ich jetzt vom Langlauf einmal früher gehört habe, hat es auch Werte von 1 gegeben. Wo man natürlich schon ein bisschen aufpassen muss, die Geräte sind sehr, was meine Erfahrung ist, kann man oft nicht sagen, wenn man jetzt, ich nehme jetzt gerade Beispiele her, in Norwegen, sage ich mal, so eine Auswertung macht oder du machst das wieder in Deutschland, unterschiedlichen Institute, ist das natürlich schon vergleichbar zu einer gewissen Weise, aber schwankt natürlich auch teilweise. Ja. Mhm. Deswegen ist da eigentlich, wenn man die Werte immer sauber vergleichen möchte, bin ich da eigentlich der Meinung, dass man es immer am gleichen Ort machen sollte, am gleichen Institut. Dann hast du einen guten Verlauf, wie sich das auch verändert. Und von dem her, ja, sind da dann die Werte sicher im Langlauf- und Biathlon-Bereich natürlich auch sehr, sehr hoch.
Es ist für mich, für einen Hobbysportler, utopisch, solche Werte. Ich weiß, der Toni hat mir das, und er geht recht offen mit seiner Wertung, 92.
Das ist brutal.
Unfassbar, oder? Ja. Also, das, vor allem für mich ist das unglaublich, ja.
Ja, das sind natürlich schon brutal starke Werte, gell. Da bist du wahrscheinlich dann ganz vorne dabei.
Ja. Ja, ja.
Ist natürlich auch immer, wenn man sich natürlich auch schaut, bei den Radlfahrern, die holen natürlich alles raus, beim Gewicht auch und die Sachen sind da natürlich auch am Limit. Im Langlauf kommt natürlich das dazu, dass die Leute natürlich ein bisschen massiger sind. Nicht? Aber gerade beim Test, wenn man jetzt die Diagnostik im spezifischen Skating-Bereich hernimmt, hast du natürlich einen Oberkörper auch noch dabei. Durch das kann man da im Langlaufbereich auch recht große Werte raus. Und man muss natürlich sagen, es ist jetzt egal, ob du Marathonläufer hernimmst, einen Radfahrer, einen Langläufer. Das ist Topsport in absoluter Höchstleistungsklasse im Ausdauerbereich. Da wirst du überall ja, 100 Talente finden, was VO2 Max-Werte haben, jenseits von Gut und Böse.
Ja. Definitiv, ja. Gehen wir wieder zurück ein bisschen zum Radlfahren und auch in Richtung Ötztaler. Grundlagentraining ist ja ein großes Thema. Das war ja wahrscheinlich in einer aktiven Karriere auch ein großes Thema. Und ich habe mir gestern in der Vorbereitung habe ich mir noch einen Podcast für dich angehört. Und jetzt hast du gesagt, diese ganzen neumodischen Instagram-Trainingspläne, für die hältst du gar nichts. Ja. Bin ich ja komplett bei dir. Ja. Grundlagentraining, es ist oft ja, langweilig. Wie hast du da irgendwie was eingebracht, was dir getaugt hat, dass es nicht mehr so langweilig war und so stumpf?
Ja gut, durch das, dass mir der Sport eigentlich immer extrem taugt hat, war es für mich ganz selten langweilig, sage ich mal. Grundlagentraining ist die Basis, ohne den geht es nicht. Was du gerade gesagt hast, es kommen sehr viele moderne Geschichten daher, was gut verkauft werden, wo ein gutes Marketing dahinter steckt, was aber physiologisch einfach für einen Spitzensport komplett ungeeignet ist oder auch für einen guten Amateursportler komplett ungeeignet ist. Gerade im Ausdauersport läuft alles über gute Grundlagen und gute Schwellenwerte, einfach von dem lebst und von dem kannst du auch deine Leistungsfähigkeit noch an der da kannst du profitieren und kannst deine Leistungsfähigkeit auch steigern. Und das war bei uns auch ein Thema. Grundlagentraining ist natürlich das Allerwichtigste, dass die Basis passt. Und da habe ich halt einfach geschaut, Grundlagentraining, du musst ja mal schauen, dass du in deinen Trainingsbereichen drin bist. Das ist ganz wichtig. Du musst auch da fokussiert sein. Nur so Larifari dahinfahren ist auch kein hochqualitatives Grundlagentraining. Also von dem her musst du eh genau schauen, dass du in die Trainingsbereiche bist, dass du da bleibst, dass du nicht schnell bist, dass du nicht langsam bist. Und dann solltest du halt, so wie es im Langlaufen ist, auch noch auf die Technikausführung schauen. Von dem her ist das eigentlich ein Thema gewesen, was für mich nie langweilig war oder ganz selten. Ja.
Mhm. Ich meine, natürlich ist es nicht langweilig. Du befasst dich beruflich auch die ganze Zeit mit dem.
Genau, ja. Ja.
Wir haben vorher schon gesagt, du bist in Ötztaler beim ersten Mal in 9 Stunden gefahren. Du hast dort, ich habe es aufgeschrieben, hast gesagt, du warst sehr beeindruckt von der Härte des Rennens.
Ja.
Wie hast du das gemeint?
Die Härte vom Rennen war das eigentlich, mit dem habe ich das eigentlich gemeint, mit der Länge. Das war für mich so ein Kriterium, wo ich sage, ich bin noch nie vorher so lange Mineral gefahren, ganz ehrlich gesagt. Also das war schon ein brutaler Respekt dabei und ist auch das Jahr wieder. Und die Länge hat es halt einfach nachher ausgemacht, wo ich nachher einfach mein Limit erreicht habe. Und ich habe das auch nie so gemeint. Ich bin dann aufgefahren, habe mich eigentlich ganz gut gefühlt. Und vor nachher die Abfahrt da, keine Ahnung, habe ich zu wenig gegessen oder zu wenig versorgt oder ist mir einfach von Haus aus das Gas ausgegangen. Und unten hat es mir so einen Stecker gezogen, dann denke ich mir, ja, spinne ich, gell? Was ist da jetzt los? Warum? Ich kriege keinen Druck mehr gescheit drauf, gell? Und dann wird das natürlich extrem lang.
Dann wird es richtig lang laufen, ja.
Dann kommt die Hechter dazu nachher und auch noch, wo du hinkommst, sag ich mal, in Abschnitte, wo halt, ja, wo du auf gute 2000 Meter und Hecher bist, das fährt dann auch richtig ein. Und das habe ich dann gemerkt, dass halt zum Schluss, ja, du hast vom Fuß so im Brenner bis zum Schluss nicht mehr gescheit stehen fahren können, weil er das Knie nachlassen hat. Das sind halt dann so Sachen, für das bin ich halt einfach zu wenig gefahren dazumals und leider trifft es heuer wieder zu. Und war halt einfach die Vorbereitung zu wenig und dann wird das halt einfach beinhart. Und das Lässige ist natürlich aber nachher, wenn du ins Ziel kommst, und ich weiß noch, ich bin ins Ziel gekommen und hätte da eigentlich ein Interview noch machen sollen. Ich habe es nicht mehr geschafft. Ich habe mein Rad genommen, habe mir Red Bull aufgemacht, dann bin ich ins Hotel umgegangen, habe das Rad angestellt und habe mich ins Bett gelegt. Aus.
Ja, dann warst du wirklich fertig, ja.
Ja, fertig, ne? Aus.
Ja. Aber es ist ja, also das willst du jetzt vielleicht nicht hören, aber das hören wir als Amateursportler gern, dass es auch, so wie mit dir, einfach auch so geht. Weil man denkt sich wahrscheinlich, also ich weiß es jetzt nicht, aber man denkt sich wahrscheinlich im Team in sich auf, Alter, wie soll ich da noch aufgekommen? Ja. Aber im Endeffekt muss man sich immer denken, es geht jeden um mich herum genau gleich.
Ja.
Und ob das jetzt du bist, der Wehrmedaillengewinner ist, oder ob das, keine Ahnung, der ist der erste Wert, es quält sich jeder da auf.
Ja.
Und das, da kann man sich wahrscheinlich ein bisschen in Schmerz, ein bisschen zumindest nehmen, wenn man den Gedanken hat, dass du nicht der Einzige bist.
Ich sage, ich glaube, mir geht's, ich komme da wirklich auch, obwohl ich jetzt immer Profisportler war, es ist leider so, dass wenn du zu wenig oder zu wenig Kilometer am Radl hast, dann tust du einfach hart. Das ist beim Radlfahren beinhart, das ist halt da einfach ein Thema und gerade bei so einen Distanzen war das halt nachher einfach, das war wirklich, da habe ich mein Limit, das habe ich aber auch lang gespielt, das habe ich mir nicht noch 10 Tage nachher auch noch, das hat so nachgehalten. Das war, hoffe ich, ist das ja nicht so, weil ich habe die Woche drauf nachher einen Dolomiten machen, wo ich einen Berglauf mache, also da soll ich wieder halbwegs
fit sein. Das wäre gut, ja. Wie viel hast du beim ersten Versuch Kilometer in die 40 schon, also im Jahr gesehen?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es gar nicht richtig aufgezeichnet, was werden das gewesen sein? Das werden 2500 Kilometer gewesen sein. Mehr habe ich nicht zusammengebracht und dieses Jahr werden es, muss ich schauen, was ich da überhaupt hinkomme.
Wie du schon gesagt hast, du hast ja stetig dein Training gehalten oder du bist ja nicht da mal voll runtergefahren. Ich habe
Trainingsmittel fit gehalten, ja. Das ist natürlich das, was mir da schon zugute kommt. Ja. Was ich jetzt auch sagen muss, ich gehe relativ viel laufen, ich gehe gerne Skitouren, Langlaufen natürlich auch im Winter. Du hältst dich natürlich, was jetzt das Herz-Kreislauf-System angeht, natürlich fit. Und jetzt ist es halt bei mir so, im Frühjahr extrem viel Arbeit gehabt, jetzt bin ich relativ wenig zum Radfahren gekommen. Und jetzt muss ich jetzt schauen, dass ich in die 2 Monate einfach noch den Körper so da trainiere, dass ich einfach die Distanz nachher durchziehen kann. Ja.
Jetzt habe ich eine Frage, die kommt voll aus persönlichem Interesse. Da habe ich die letzte Episode, wo mit der Eva Dollinger, das ist eine Mentaltrainerin. Hast du das dann irgendwie gebraucht, dass du gesagt hast, du brauchst jetzt ein Ötztaler oder irgendein anderes Event, dass du die nur selbst pushen kannst, dass du zumindest irgendwie dieses Gefühl wieder erleben kannst? Ja. Oder wurde es so ein bisschen komplette Leere in dir?
Das hört man viel, dass das vielen Sportlern passiert, die was auch nachher, sage ich mal, doch in ein Loch fallen. Das war bei mir Gott sei Dank nicht, weil ich da, wie soll man sagen, 2020, da habe ich vorher 2 Jahre gehabt, eigentlich 3 Jahre gehabt, die waren beinhart. Ich bin 2017 Bandscheiben operiert worden und dann ist die Leistungsfähigkeit nicht mehr so gekommen. Und da habe ich schon sehr viele Niederlagen hintereinander einstecken müssen und wirklich Kapitale. Dann habe ich es geschafft, dass ich 2018 eine Olympiamedaille mache, wo ich einfach schon mit dem Rücken zur Wand gestanden bin, aber über eine gute Schießleistung das einfach an dem Tag zusammengebracht habe. Und 2019 war nachher wirklich ein Jahr, was extrem zart war, sportlich gesehen. Und 2020 habe ich eigentlich das Problem gehabt, ich bin nicht mehr an meine Leistungsfähigkeit hingekommen. Bin dann zum Athleten-Performance-Center, zu Red Bull raus, haben dann auch nochmal geschaut, dass wir physiotherapeutisch alles mobilisieren können, was nur geht, auch trainingstechnisch nachher mit den Trainern vom ÖSV zusammengeguckt und versucht, da nochmal alles rauszuholen. Und da war dann so ein Tag für mich, wo ich 6 Uhr aufstehe, dann rausfahren nach Dolgau zum APC, da meine Behandlung machen, also meine Therapie machen mit den Physios, wieder heimfahren, Training am Vormittag, Mittagessen gehen, schlafen gehen, Nachmittag wieder trainieren, dann wieder zum Physio, zum ÖSV-Physio, dann am Abend Abendessen und dann ist dahin gegangen, Mobilisationsübungen machen, Stretching machen, dass ich das annähernd in der Waage erhalten habe, dass ich die Trainingsumfang der Blasen habe. Sonst war es vom Rücken her schon immer gegangen. Und das war nachher eine Belastung, wo ich gewusst habe, das hebe ich nicht lange. Also so brutal viel auf die Dauer zu investieren, das geht sich nicht ewig aus. Gell. Und habe da das Ziel gehabt, noch einmal Antholz und da ist man halt nachher an dem Tag mit einer super Schießleistung und wo ich gut ins Rennen gefunden habe und mit einer Top-Schlussrunde dann haben wir die Bronzemedaille ausgegangen und dahin dann gewusst, okay, jetzt musst du, wenn du als Sieger vom Platz gehen willst, das war immer ein Ziel von mir, als Sportler gut aufzuhören, da musst du es jetzt machen, weil das bringst du so nicht mehr zusammen. Und dann habe ich den Abschluss gemacht. Natürlich, ganz ehrlich sagen, scheißt man sich ein bisschen an, braucht man nicht rein. Was hast seit dass ich 10 Jahre alt bin, habe ich nichts anderes da als wie Sport. Du hast, das ist dein Beruf, den was du aufgebaut hast und den cuttest nachher wohl eh. Und da hat man natürlich auch schon ein bisschen Respekt vor der Zukunft, auch ein bisschen Angst, was tust du nicht. Und ja, aber da glaube ich, muss man nachher einfach durchgehen. Und ein guter Freund hat zu mir gesagt, der was von der Wirtschaft kommt, Landi, denkt dir nichts, wenn einer dir zufällt, dann gehen 10 andere auf. Und so war es nachher auch. Ja, ich bin nachher und der AF hat mich dann gefragt, ob ich bei einer als Experte dabei sein möchte. Und ja, dann habe ich natürlich ja gesagt und Schritt für Schritt hat sich das noch mit meiner Firma aufgebaut, wo ich gewusst habe, ja, ich möchte das Know-how, was ich eigentlich jetzt in die 25 Jahre Sport, was ich gemacht habe, oder 22 Jahre Sport, was ich gemacht habe, möchte ich weitergeben und möchte Profisportler weitergeben, Amateursportler weitergeben. Und somit hat sich das nachher eigentlich auch entwickelt. Aber es war nie ein Loch oder sowas da. Da bin ich gesegnet.
Ja, ja, gut zu hören, weil das und das müssen ja nicht mal Profisportler sein.
Nein,
das geht auch Hobbysportlern. Eben, ich habe es in der letzten Episode schon erzählt. Ich bin am Marathon mal gelaufen und dann hat sich was bei mir das. Ich habe den Prozess nicht erfüllt.
Du brauchst eine Leidenschaft dabei. Wurscht um was das geht. Ich sage, es geht zwar nicht immer, man muss auch realistisch bleiben. Sicher, es sollte so sein, dass du eine gewisse Leidenschaft in der Arbeit dabei hast. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich meine, da habe ich natürlich Glück, dass ich im Sportbereich bin. Natürlich ist da bei mir extrem viel Leidenschaft, aber es sollte eigentlich für jeden irgendwo da ein bisschen Leidenschaft da in der Arbeit sein. Alles, was du machst, da muss irgendwo ein bisschen Leidenschaft dabei sein. Und wenn eine Leidenschaft dabei ist, dann, ja, dann tust du das ganz anders und dann bist du auch glücklich mit dem.
Ja. Voll. Und dann gibt es ja, glaube ich, die Lehre nicht. Nein. Die gibt es ja jetzt nach dem Ötztaler nicht, vor allem für mich, wenn ich tue es gerne, das Radl fahren.
Ja.
Und ich denke mir, so wie es dir letztes Jahr gegangen ist, es kann sein, dass ich 2 Tage davor krank werde. Dann ist es halt so, aber zumindest habe ich im Prozess habe ich eine Gaudi gehabt dabei und dann eine Freude gehabt.
Genau.
Und nicht so wie beim Marathon, dass ich immer jetzt mal beim Training denke, die haben eigentlich null Bock drauf.
Ja, das ist
halt.
Das ist dann schwierig.
Ja. Das ist dann schwierig, ja. Wie viel hast du denn heuer schon Kilometer drauf?
Ich zähle Kilometer nicht. Da bin ich schlecht vorbereitet.
Okay. Schlecht.
Ich hätte mal aussuchen müssen bei Garmin. Aber wie viele Einheiten wäre ich denn heuer gefahren sein, Mineral? Ich traue mir das gar nicht sagen. Ich glaube, ich bin, wenn ich 12 Mal Mineral gefahren bin, dann war das bis jetzt.
Bin ich gespannt.
Ja, es hilft nicht. Ich muss Gas geben. Ich bin von dem her, ich bin schon oft laufen gewesen und tue generell regelmäßig Sport, 5-6 Mal die Woche. Aber das Radlfahren, ja, war halt jetzt einfach eher hinten gestellt. Ja. Nicht optimal für Ötztaler, ja.
Definitiv nicht, nein. Wir haben mal in der Instagram-Story so einen Sticker gemacht, wo wir gefragt haben, die Leute, was interessiert sie, speziell in diesem Podcast.
Ja.
Und eine Sache war, da kannst du uns hoffentlich etwas dazu berichten, die Ernährung vor dem Rennen.
Mhm.
Und auch während dem Rennen.
Man kann bei so einem Events, was natürlich so in die Länge gehen, ist das ein ganz entscheidender Faktor. Also man muss sich immer gut verpflegen und muss das auch im Training schon mal probieren, was man nachher beim Rennen zu sich nehmen will. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man da halt nicht irgendein Experiment angeht und irgendeine Gels nimmt oder irgendein Essen zu sich führt, was man vielleicht nicht erlebt. Das ist die Gefahr dahinter. Wichtig ist meiner Meinung nach, dass man in den letzten Wochen auch vom Training her mal wirklich rausgeht, dass man richtig ausgerostet in so ein Rennen auch reingeht. Das ist eines von den entscheidendsten Sachen, glaube ich. Und dann halt einfach mit vollen Speicher. Also vorher einfach schon Schritt für Schritt schauen, dass Kohlenhydratspeicher voll sind und dass man einfach auch mit vollen Speicher in das Rennen reingeht. Und dann eigentlich von Anfang an wirklich sauber und gut versorgen. Ich bin jetzt kein Ernährungsexperte, muss ich ganz ehrlich sein. Da kann ich jetzt nur von meiner Erfahrung reden und traue mir das jetzt auch nicht sagen, ob das noch, und es wäre sicher eher für die Amateurfahrer zutreffen, die was jetzt vielleicht eine gewisse Zeit vor sich haben, aber nicht für die, die was wirklich da richtig stark performen wollen, weil da muss das ganz genau getaktet und abgestimmt sein. Aber bei mir ist es so, ich habe es am Anfang aber so gelegt, dass ich am Anfang ich sage jetzt einmal, eine Kasse mal gegessen habe, Banane, Kasse, mal eher normale Sachen, mal einen Riegel wieder eingeschoben habe und dann zum Schluss aus so Jaufen einmal mit Gels gearbeitet habe und dann wirklich am Timmelsjoch, wo ich nochmal die letzte Energie gebraucht habe, dann mit Red Bull und die Sachen gearbeitet habe, weil man da halt dann einfach der schnelle Zucker, das Koffein da dann einfach auch geholfen hat. Und das sind meine Praxiserfahrungen, wo ich sage, ja, da bin ich eigentlich relativ gut umgekommen. Die Frage ist halt jetzt bei mir gewesen, ist von Haus aus die Kapazität am Ende gewesen, mit meinen 2500, 3000 Kilometer, was auch immer waren, nicht in dem Jahr, was ich vorher gefahren habe, einfach dass ich zum Schluss einfach dass man da einen Stecker gezogen hat. Aber so habe ich es einmal aufgebaut und so werde ich es auch für heuer wieder aufbauen. Weil wenn ich jetzt von Anfang an gleich mit Gels anfahre, die da leider vom Morgen her nicht. Und von dem her gehe ich einmal eher auf die normalen Sachen und kann mir nachher die Gels und die Red Bull Sachen für den letzten Anstieg auf, oder die letzten zwei. Ja.
Du hast es schon erwähnt, man sollte komplett ausgerostet in so ein Rennen gehen.
Genau, ja.
Was heißt das? Wenn ich meine letzte Einheit, ich weiß, der Dan, die zweite Episode mit Dan, der hat gesagt, man soll, am besten wäre ein Höhencamp, der letzte Tag vom Höhentrainingslager soll zwei Wochen vor dem Event sein. Das wäre so das Beste. Und dann wirklich fast nichts mehr und dann bist du komplett ausgerostet und in bester Verfassung fürs Rennen. Siehst du das genauso?
Ich glaube, da hat er sicher recht, was jetzt die Tapering-Phase angeht, dass man richtig ausgerostet ins Rennen geht. Mit dem Höhentraining, muss ich sagen, ist sehr individuell zum Sehen, da muss man, glaube ich, aufpassen, weil das nicht bei jedem so zutrifft. Es gibt Leute, die in die Höhe gehen und die sind einfach gar nicht der Blasen. Ein Höhentraining kriegst du natürlich nach einer gewissen Zeit, wenn du das richtig machst, einen immensen Schub. Ja, das ist hundertprozentig so. Aber wo man natürlich aufpassen muss, das ist sehr individuell zum Sänger. Boah, da lernt die Hech nicht, bei denen funktioniert das nachher auch nicht. Wo ich sicher seiner Meinung bin, ist einfach die Tapering-Phase bis zu dem Event, die muss gegeben sein, dass man wirklich richtig ausgerostet hinkommt und dann halt eine gute Form hat. Wenn du da mir reingehst und da bis zum letzten zwei, drei Tage richtig voll hintrainierst, dann bist du mir, da sind die Speicher nicht voll und dann wärst auch da nicht die Leistung abgerufen. Ja.
Hast du als Aktiver immer Höhentrainingslager gemacht?
Wir haben eine Höhenanpassung gemacht, dass wir so auf eine mittlere Höhe gefahren sind, 1600, 1700 Meter, wo wir so zwei Wochen waren meistens, dass wir die Höhe ein bisschen gewöhnt werden für unsere Bewerbe, wie in Antolz, was auf der Hech ist zum Beispiel, oder wie Sochi, wo die Olympiade war. Ein richtiger klassisches Höhentraining ist im Biathlon nicht ganz so einfach, weil einfach die Infrastruktur nicht so da ist. Es gibt zwar schon Stationen, wo man Infrastruktur in der richtigen Höhe hätte, wo ein Höhentraining Sinn macht. Und das Thema ist natürlich das Timing. Als Marathonläufer, als Radlfahrer kann ich am Tag X genau hintimen. Als Biathlet fängt natürlich im November oder Ende November die Saison an und die zieht sich dann über ein halbes Jahr, wo immer wieder Rennen sind. Da tust du natürlich mit der punktuellen Planung einmal schon ein bisschen schwer, sage ich einmal. Und dann natürlich einfach mit den Gegebenheiten, wie es Schießstand, Skirollerstrecken und die Sachen, wo du halt auf der Hech schon ein bisschen suchen musst. Es geht, aber ein klassisches Höhentraining habe ich jetzt auch so nicht gemacht.
Weil natürlich habe ich es auch noch nie gemacht, aber ich höre jetzt von allen, mit denen ich geredet habe, dass es einen unfassbaren Schub geben soll. Also wirklich, der Dan hat einmal erzählt, das haben wir, glaube ich, nicht auf Kamera geredet. Das hat er gesagt, das ist ein Athlet auf Höhentraining gegangen, zwei Wochen, ist zurückgekommen und auf einmal hat der Werte getreten, die waren halt unfassbar. weil der halt einfach stetig Höhentraining gemacht hat und irgendwann hat das so eingeschlagen, dass das so einen Boost gegeben hat einfach.
Ja, also Höhentraining, wenn man es richtig macht, es ist eine Gefahr, braucht man auch nicht drin. Also wenn ich jetzt so eine Gruppe an Athleten hernehme und ich mache mit denen ein Höhentraining, wenn ich es sauber kontrolliere, wenn ich es sauber plane, sauber kontrolliere, mit Diagnostiken dahinter, mit einer gescheiten Trainingssteuerung, dann kann dir das einen immensen Schub geben, auf jeden Fall. Also da kannst du richtig nochmal die Leistung steigern. Aber es ist natürlich auch die Gefahr dahinter, wenn Sachen nicht passen und wenn ich es nicht gut mache, nicht gut steuere, dann kann das so nach hinten losgehen, dass es gerade so rascht. Also da kannst du nachher der komplette Mannschaft ausratieren, auch, dass die im Übertraining ist. Von dem her, wenn man es macht, dann muss da schon das Know-how dahinter natürlich auch stecken und das sauber geplant sein und natürlich auch sauber gesteuert werden.
Ne? Persönliche Kompromisse. Als Sportler musst du unendlich viele persönliche Kompromisse eingehen. Ja. Wie war das für dich? Auf einmal bist du kein Sportler mehr und musst die Kompromisse nicht mehr eingehen. Das ist es vielleicht ein bisschen so, also kann sich das ein Laie vorstellen, wie, ist jetzt vielleicht überspitzt gesagt, aber du bist ein bisschen gefangen in deiner Bubble, ja, und dann auf einmal reißt die auf, wie so Handstellen dir dann aufreißen auf einmal.
Also das mit der Bubble, das stimmt zu 100%. Also als Spitzensportler, da bist du in deiner Bubble drin und hast eigentlich nur den Fokus auf den Sport. Und das muss auch so sein, wenn du da dann Weltspitze werden wirst. Mhm. Ich kenne fast keinen oder ganz, ganz wenige, die was, sage ich mal, nebenbei viel Halligalli machen und da auch Weltspitze abliefern können. Also gibt es wenig. Und von dem her muss das eh so sein. Aber das war eigentlich eine Sache, wo ich sagen muss, das war ein Riesenvorteil, wie ich es lassen habe. Also das war einfach, ja, das sind so Kleinigkeiten gewesen. Am Abend, wenn du halt einmal Lust hast, einmal ein Seiterl trinken. Weißt du, man, das sind so was für einen normalen, wo dann Vogel sagt, nicht? das ist was, das habe ich dann schon genossen. Ne? Oder, nicht gleich die Panik kriegen, wenn irgendwer verschnupft ist von deinen Verwandten und du einmal einen Schnupfen kriegst, weil das als Sportler, als Ausdauersportler schon eine Katastrophe gewesen. Das sind so Sachen, der Druck fällt halt da schon massiv ab. Oder ich nehme jetzt ein Beispiel, mein lässiger Film ist, ob es jetzt wurscht ist, ob du um 12 Uhr schlafen gehst oder um 12:30 nicht, wo es der Sportler halt, ja, um 11:30 die Lichter antrast, weil du weißt, nächsten Tag hast du eine harte Einheit vor dir. Das sind so Sachen, das ist jetzt schon mehr Luxus natürlich. Aber es ist geil, die machen da, weil die machen dann natürlich auch Freude nachher irgendwo, wo du sagst, ja gut, heute ist es wurscht nicht. Und das sind so Sachen, das habe ich nach der Karriere schon genossen.
Ja, das glaube ich da. Ja. Du hast gerade schon angesprochen, Thema Druck.
Ja, Druck ist im Sport natürlich voll da und war bei mir genauso. Also zachsten Druck habe ich gehabt bei der Heim-WM in Hochfützen, wo wir bei der Staffel die Bronzemedaille gemacht haben, wo ich als Schlussläufer gestartet bin. Das weiß ich nicht, da habe ich mich fast, auf gut Deutsch gesagt, fast angespielt vor dem Start. Das war ein Wahnsinn. Also ich war so nervös und habe mir da eigentlich gedacht, jetzt gibt's, du kannst nicht mehr zurück, gell. Du musst jetzt das durchziehen und du darfst einfach nicht runterladen, auf gut Deutsch gesagt. Mhm. Da, Versagen gibt es einfach nicht, das ist keine Lösung. Das musst du jetzt einfach durchziehen, beinhart. Und ist nachher aufgegangen. Ich bin da aber ein Typ, der was, mir kommt vor, wenn ich richtigen Druck habe, arbeite ich besser, als wenn ich zu locker reinige. Wenn ich zu locker reinige, kommt meistens irgendein Scheiß raus. Das war bei mir immer schon als Sportler, wenn ich die Rennen reingegangen bin und habe mir gedacht, ja, boah, heute ist locker, heute, das passt schon, ja, dann ist es in die Hosen gegangen. Und wenn ich reingegangen war und anliefern habe müssen, dann war ich fokussiert. Und so wie ich rausgestartet bin, war die Nervosität da weg. Es war eine Anspannung da, aber die Anspannung hat mir eigentlich immer, habe ich eigentlich positiv wahrgenommen, weil ich gewusst habe, okay, da bin ich von den Sinnen her voll da. Und von dem her war das natürlich was, was ich recht gut handeln habe können. Ist nicht immer aufgegangen, aber relativ oft, sage ich mal. Und beim Schießen habe ich den Druck eigentlich ein bisschen über die Atmung auch gesteuert, nicht? Weil da habe ich über Atmung, was ich mir mit meinem Mentalcoach natürlich auch, den Schroffenegger, damals ausgearbeitet habe, habe ich da geschaut, dass ich den Fokus da halt, wenn im Hintergrund 30.000 Leute schreien oder wenn neben dir einer steht und den ersten Schuss setzt und du bist noch nicht bereit, dass ich mich da nicht durcheinander bringen lasse. Da kann man dann schon arbeiten, auch im mentalen Bereich, mit gewissen Atemtechniken und mit einem gewissen Fokus, dass man nachher am Tag X ganz genau dann, wenn es zählt, genau das abliefern kann, was im Training auch kannst. Aber es ist nicht einfach. Also das ist sicher was, unter Druck zu performen, das ist schon schwieriger.
War das aber dann ein Druck von dir selbst oder mehr von außen? Oder ein Kombi aus beidem?
Ja, einen Druck machst du natürlich selbst, aber der kommt von allein. Du weißt, von außen, das wird eh meistens angeschimpft, sage ich einmal, der Druck von außen, steht jetzt keiner da und sagt, du musst jetzt treffen, nicht? Aber den machst du natürlich selber nachher. Du hast einfach einen Druck. Der ist halt nachher einfach da, weil du weißt, bei einer Staffel ist es extrem, weil du weißt, du reißt drei Leute mit runter, wenn du jetzt nicht ablieferst. Und somit die ganze Nation und somit deinen ganzen, ja, mehr oder weniger das Team Österreich. Das ist halt wie beim Fußball. Und als Einzelsportler ist halt deine eigene Leistung, was du halt nachher schmälerst, wenn du da nicht ablieferst. Und von dem her, der Druck, den machst du selber natürlich. Die Frage ist nur, wie gehst du damit um? Ich sage aber, den Druck wegzudenken, das funktioniert nicht. Also bei mir hätte das nie funktioniert. Oder Nervosität wegzudenken, die muss zulassen, weil es sowieso da ist. Und die sollte auch zu einem gewissen Bereich da sein, dann weißt du, dass es dir nicht egal ist. Mhm. Und dann weißt du, dass das auch was wert ist. Und dann ist halt entscheidend, wenn das Ganze startet, da musst du einen Fokus haben. Dann sollte die Nervosität in Fokus überlaufen und nicht über in Zerstreutheit, dass man an ganz andere Sachen denkt, wie was gerade passiert und was man gerade tun muss.
Dominik, danke fürs Gespräch. War echt super, mit dir darüber zu sprechen.
Danke.
Wir werden die im Ötztal sehen.
Ja.
Hoffentlich in Sölden dann. vielleicht treffen wir uns am Weg auf Simmeltiocafi.
Ja.
Aber dann weiß ich, dass du dich gleich quälen musst wie.
Das auf jeden Fall, ja.
Gewaltig, danke Dominik.
Dankeschön, ja. Vielen Dank.